So, jetzt sitzt die Technik. Und euch einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam nachdenken können um eine Textstelle im Galaterbrief. Wir befinden uns ja in dieser Predigtserie aus dem Galaterbrief. Und ich finde es sehr schön, dass wir nicht nur hier heute in Walle zusammen sind, sondern dass ihr auch in der Pfarr und im Viertel dabei seid. Jeden Teil hat heute keinen Gottesdienst. Das ist erst wieder nächsten Sonntag so, aber schön, dass ihr da seid und vielleicht bist du online dabei, dann auch dir einen ganz lieben Gruß von hier. Ich möchte gerne mit uns starten und das mit einem Gebet tun und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Vater, ich danke dir dafür, dass du wirklich so ein großer Gott bist und dass du, obwohl du das ganze Universum geschaffen hast und in der Hand hältst, obwohl du dieser Gott bist, der überall gleichzeitig sein kann, der in seiner Weisheit alles durchschaut, dass du es trotzdem mit meinem und mit unserem Leben zu tun haben willst. Dass du möchtest, dass unser Leben gelingt. Und was das bedeutet, Vater, das sehen wir in deinem Wort. Und ich bitte dich darum, dass wenn wir heute ein Stück weiter lesen im Galaterbrief, dass du mir hilfst, dass ich das gut erklären kann und vor allen Dingen, dass du es durch deinen Geist in unser Herz hinein übersetzt und das Dinge in Bewegung bringt, die nur du in Bewegung bringen kannst. Schenk du das bitte. Amen. Setzt euch gerne. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich verheiratet bin und dass wir zwei Kinder haben. Dass das aber nicht jedem bewusst ist, das merke ich lustigerweise in den letzten Monaten immer wieder bei Leuten. Ich sag mal so, wenn Nico dann hier gepredigt hat und wenn ich dann auch manchmal im Viertel bin und so, dass Leute dann auf einmal merken, oh, der hat den gleichen Nachnamen. Habt ihr irgendwas miteinander zu tun? Und dann gibt das immer wieder lustige Momente, dass jemand sagt, nee, nicht wirklich, oder? Aber ja, wir sind Vater und Sohn. Und das, was ich euch sagen kann, ist, dass wir sehr dankbar sind für unsere beiden Kinder. Wir haben, so habe ich das wenigstens wahrgenommen, als unsere Kinder klein waren, viel intensiv miteinander durchkämpft, als Eltern erklärt, wieder gelernt, geredet, zugehört, ausprobiert. Und Katrin und ich, wir haben uns entschieden, dass wir unseren Kindern relativ früh Verantwortung für sich selbst geben. Wir hatten den Eindruck, dass sie an wichtigen Stellen verstanden haben, was gut ist und was nicht gut ist, und dass sie verstanden haben, da wo Papa und Mama Grenzen setzen und sie auch damit umgehen können. Und ich glaube, sie haben vertraut darauf, dass Papa und Mama wenigstens bis zu einem gewissen Alter schon wissen, was richtig ist. Und denn an ein paar ganz wichtigen Stellen wurde das deutlich oder war das immer wieder spannend. Zum Beispiel bei der Frage, wie lange kann ich fernsehen und wann muss ich ins Bett? Als Pastoren-Ehepaar haben wir immer wieder Termine abends, also auch Termine, zu denen wir als Ehepaar gemeinsam hingehen. Und die Frage war irgendwann, wann trauen wir unseren Kindern zu, dass sie selber ins Bett gehen? Und wir waren gespannt, wie das werden wird. Leute sagten uns, mach das nicht, die werden das ausnutzen, das können die noch nicht. Und Nico und Anna haben uns damals bei solchen Terminen gefragt, wenn es dann darum ging, dass wir das ausprobiert haben, ihre Bedingung war, ja, wir machen das, wenn wir in eurem Bett schlafen dürfen. Okay, durften sie. Sie haben das genutzt, um vor dem Schlafengehen nochmal richtig auf dem Bett rumzuhopsen und so. Und das war es dann und war ausgemacht, wann sie dann wirklich ins Bett gehen konnten, sollten. Und wir hatten den Eindruck, dass sie diese Freiheit, die sie dann hatten, nicht missbraucht haben. Sie wussten, sie haben Spaß bis zu einer gewissen Grenze und diese Grenze wussten sie von uns und sie haben sie meistens wenigstens eingehalten. Warum erzähle ich dir das? Es wird heute Morgen um Vertrauen gehen, Vertrauen zu Gott, und es geht auch um Misstrauen Gott gegenüber, und es geht um die Freiheit, die er uns gibt. Gott setzt uns gesunde Grenzen, und ich kann das glauben, dass diese Grenzen gut sind, oder ich kann das nicht glauben, dass diese Grenzen gut sind. Wenn wir Gott lieben und Gott vertrauen, wenn ich wirklich verstanden habe, dass diese Freiheit mit den Grenzen Gottes möglich ist, weil Gott mich so sehr liebt, weil sein Sohn Jesus Christus für mich sein Leben gegeben hat, wenn ich wirklich verstanden habe, was die gute Nachricht von Jesus Christus ist, was das Evangelium bedeutet, dann meine These oder das, was wir heute durchdenken werden, dann motiviert mich das, Gottes Willen zu tun, Gottes Grenzen einzuhalten. Aus dieser Perspektive wenigstens schreibt Paulus diesen Verse, die wir jetzt zusammen lesen, diesen Abschnitt. Und Paulus zeigt uns, dass es dabei einen Konflikt gibt. Auf der einen Seite zu tun, was Gott möchte, und auf der anderen Seite zu tun zu wollen, was ich will, was wir wollen. Und ich möchte mit euch in drei Schritten vorwärts gehen durch diesen Text. Und ich will mit euch darüber nachdenken, wodurch Christsein bestimmt ist. Mein erster Gedanke dabei ist deshalb auch bestimmt durch. Und lest mit mir Galater 5 ab Vers 16. Da schreibt Paulus: Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen Gottes Geist. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Ich will noch mal kurz zurück zu unseren Kindern. Abends hat es für sie bestimmt mal die Frage gegeben, was machen sie jetzt? Das Begehren, wie das hier in diesem Text steht, ist gewesen, doch noch länger aufzubleiben, als wir als Eltern ihnen das erlaubt haben. Und warum haben sie das meistens nicht getan? Wenn du denkst hier, ja, ihr als Eltern, ihr wisst doch nur nichts davon. Du hältst uns für sehr dumme Eltern, dass wir das nicht rausgekriegt hätten und dass wir nicht Mechanismen gefunden hätten, die deutlich gemacht haben, ob sich unsere Kinder daran gehalten haben oder nicht. Aber warum sind sie ins Bett gegangen? Im Kern hoffe ich, und ihr könnt gern mit unseren Kindern sprechen, dass das Vertrauen gewesen ist. Ihr Motiv ist hoffentlich gewesen, dass sie uns geglaubt haben. Und mir ist ganz wichtig, dass du an dieser Stelle Folgendes verstehst. Wir werden gleich zwei Listen lesen. Die Liste mit guten Verhaltensweisen und die Liste mit schlechten Verhaltensweisen. Und manche Leute verkürzen diesen Sachverhalt, den wir gleich lesen werden, auf folgende Maxime. Christsein bedeutet, ich hake diese Listen ab. Ich halte mich an diese Ansagen und dann bin ich ein guter Christ. Christsein bedeutet demnach, ich tue das Gute und ich lasse das Schlechte und dann ist alles in Ordnung. Christsein, ich verkürze das jetzt, aber Christsein heißt dann, sei lieb und lass das saufen, dann bin ich ein guter Christ. Was ist falsch daran? Erstmal nichts. Also die Prioritäten sind schon klar und gut, aber die Frage ist, und diese Frage stellt Paulus hier in diesem Text, warum machen wir das? Viel entscheidender, als wenn wir es machen, ist die Frage, warum, aus welchem Motiv, mit welcher Grundlage, mit welcher Herzenseinstellung machen wir das? Und Paulus sagt hier, was für Christen die entscheidende Herzenshaltung ist, nämlich, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Was Paulus hier deutlich machen will, ist, ich bleibe noch mal kurz bei diesen Worten, es geht nicht zuerst darum, dass ich nett bin und dass ich das saufen lasse, sondern es geht um meine Motivation und um den Grund, warum ich es tue. Aus welchem Grund verhalte ich mich so? Und Paulus sagt, der Grund als Christ kann nur sein, dass du mehr und mehr und mehr dem Geist Gottes in deinem Alltag Raum lässt, machen lässt, dich prägen lässt. Dass ich mich mehr und mehr so verhalte, wie es Gott gefällt. Mein Antrieb ist eben nicht zuerst, oh toll, dass ich die Disziplin gehabt habe, das Glas Alkohol stehen zu lassen oder diese Worte nicht aus meinem Mund zu lassen oder was es auch immer ist, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Die Disziplin, die Anstrengung, die Mühe da investiert zu haben und yay, ich hab's geschafft. Das ist nicht das Entscheidende. Schön, wenn es so ist. Aber das viel Wichtigere ist, wem vertraust du in deinem Leben so sehr, dass es deinem Leben bestimmt? Wer darf mich so motivieren, dass er mein Leben bestimmt? Und Achtung, das, was Paulus hier zwischen den Zeilen behauptet, sind zwei Sachen. Wenn du vielleicht damit ringst, warum sagt er hier das mit bestimmen und dass jemand, der oder das etwas mein Leben bestimmt und so. Es ist tatsächlich, das ist meine tiefe Überzeugung, dass Paulus recht hat, dass ich von irgendetwas in meinem Leben bestimmt werde. Jeden Tag, jeden Moment. Ich werde bestimmt von meiner Familie, von meinen Freunden, von der Werbung, von den Mitschülern, Mitstudenten, Arbeitskollegen, vom Internet, vom Fernsehen. All das hat Einfluss auf mein Leben und will mich bestimmen. Und das Zweite, was Paulus hier deutlich macht, ist, ich bin dieser Bestimmung von außen nicht machtlos ausgeliefert. Ja, ich kann sagen, ich lebe halt in dieser Zeit, alle anderen machen das auch so, deshalb, ich fließe mit dem Strom und lass mein Leben einfach so laufen. Kannst du sagen, dann bestimmt mich das andere eben. Oder ich kann bewusst entscheiden, es anders zu machen. Und immer wieder machen das Leute. Immer wieder stellen Leute ihr Leben um. Und ich an dieser Stelle, um mal ein paar ganz, sagen wir, neutrale, nicht irgendwie christlich vorbelastete Beispiele zu nehmen, wie Leute ihr Leben umstellen können, sind mir an zwei Beispielen sehr deutlich geworden in den letzten Jahren. Das erste ist, ich weiß nicht, wie deine Umgebung ist, aber in meiner Umgebung ist es immer mehr so, dass immer weniger Leute Fleisch essen oder immer weniger Fleisch essen. Leute stellen ihr Leben um. Da gibt es eine Perspektivenveränderung, die ganz grundsätzlich ist und die betrifft ihre Ernährung. Oder das Zweite. Ich komme aus einer Generation, als ich 18 war, gab es eine Sache, die sofort dran war, schon vorher, nämlich Autofahren zu lernen. Was ich in meiner Umgebung wahrnehme, ist, immer weniger Leute haben ihr eigenes Auto. Sie suchen nach anderen Möglichkeiten, von hier von A nach B zu kommen. Und da gibt es Möglichkeiten. Was Paulus hier sagt, ist, wenn es um Lebensveränderungen geht, dann gibt es diese Möglichkeiten. Und dann, wenn das Motiv richtig ist, wenn die Grundlage richtig ist und wenn sie im Geist Gottes passiert, mit dem Geist Gottes, dann hast du Möglichkeit, Dinge in deinem Leben anders zu gestalten. Du kommst daher, aber der Weg, den Gott mit dir gehen will, ist ein neuer Weg. Und ich möchte kurz an dieser Stelle was zu Vers 18 sagen. Hier, da sagt Paulus ja sowas wie, dass ich mich vom Geist Gottes führen lasse und dass ich nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes bin. Und ich hoffe, du erinnerst dich an die Predigten der letzten Wochen zu diesem Thema, denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche durch das Halten von Gottes Geboten vor Gott gut dazustehen. Oder ich weiß, ich vertraue darauf, ich glaube, dass Jesus mir vergibt und Gottes Geist mich ab da führt. Das sind zwei unterschiedliche Lebenskonzepte. Mein Leben, das ist das, wozu uns Paulus herausfordert im Galaterbrief. Es geht nicht zuerst um das Halten der Gesetze Gottes. Denn das Gesetz führt mich nicht in Gottes Freiheit. Das Gesetz ist nicht der Weg zu Gott, sondern das Vertrauen auf seinen Sohn Jesus Christus. Ich hoffe, dass das in den letzten Wochen deutlich geworden ist, dass es da einen feinen, aber sehr entscheidenden Unterschied gibt. Mein zweiter Schritt. Die Frucht des Fleisches. Ich lese mit euch die schlechte Liste. Galater 5, Vers 19. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, deshalb habe ich das vorhin mit dem Saufen angesprochen, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Mir ist wichtig, am Anfang zu sagen, Paulus sagt nicht, dass wir als Menschen ohne Gott nicht auch zu gutem und liebevollem Handeln fähig werden. Aber Paulus weist hier auf eine Seite in uns, diese Seite, ich würde sagen, kennt jeder. Das ist meine hässliche Seite. Jetzt kann man sagen, hier, was Paulus hier geschrieben hat, ist ja wirklich moralisch schwierig und so weiter. Ich will dir sagen, warum diese hässliche Seite im Kern schlecht ist. Ich will dir sagen, was dahinter steckt, denn es gibt ein Prinzip, was dahinter steckt, was all dem gleich ist und was es schwierig, schlimm, zerstörerisch macht. Diese Dinge sagen uns im Kern, Gott, ich muss mich um mein Leben selbst kümmern. Gott, ich muss mich selbst darum sorgen, dass ich nicht zu kurz komme und deshalb mache ich diese Dinge. Diese hässliche Seite in uns misstraut Gott. Gott, kann ich wirklich Spaß haben mit dir? Gott, kann ich wirklich das Leben genießen? Nee, Gott, ich muss mich selber um diese Sachen kümmern und ich wähle dann Sachen aus dieser Liste, die er hier aufstellt. Und wenn mich dann Umdrehungen locker machen und ich habe meinen Spaß, Gott, das wäre doch bei dir gar nicht möglich. Oder Gott, meine Wut muss raus, egal ob ich dabei Leute verletze. Gott, du bist nicht meine Zuflucht in der Wut. Ich kann nicht mit meinem Frust zu dir, weil du wirst dich da nicht ausreichend drum kümmern. Deshalb muss ich es dem anderen um die Ohren hauen. Gott, ich kann dir nicht vertrauen, dass du mich mit dem Nötigsten versorgst. Deshalb bin ich auf den anderen neidisch. Und Gott, ich muss gut dastehen vor den Leuten. Es reicht nicht, Gott, dass du mich wertvoll findest. Es reicht nicht, nur von dir geliebt zu werden, sondern ich muss Recht haben und ich muss vor den Leuten gut dastehen. An dieser Stelle muss ich mich erinnert es mich immer wieder an eine Situation, ich war, weiß nicht, 18 oder so, ich hatte Verantwortung für eine Gruppe von Jugendlichen und ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Ich habe eine Entscheidung getroffen und jemand in der Gruppe hat angefangen, mich für diese Entscheidung zu kritisieren. Und wie habe ich darauf reagiert? Aus heutiger Perspektive habe ich da sehr schlecht darauf reagiert. Warum? Weil ich schlicht Angst hatte, mein Gesicht zu verlieren. Ich habe meine Sicherheit nicht von Gott her bekommen, sondern dass die Leute zufrieden sind mit mir, dass die Leute mich gut finden. Das war an dieser Stelle mir das Wichtigste. Die Frucht des Fleisches bedeutet im Kern, Gott, ich verlasse mich auf mich. Es geht um mich. Ich sorge selbst dafür, dass mein Leben gut verläuft. Und vielleicht ist dir das aufgefallen, Hast du das gesehen, dass in dieser Aufzählung von Paulus, die ja hier von den hässlichen Sachen, dass er keine Abstufungen vorgenommen hat, dass er nicht bei manchen Sachen gesagt hat, das ist besonders schlecht oder das ist, naja, da kannst du noch mit Gott diskutieren darüber, ob du damit durchkommst oder nicht. Es ist alles das Gleiche. Okkulte Praktiken stehen auf der gleichen Reihe wie Rechthaberei. Kein Unterschied. Und daraus wird für mich wenigstens deutlich, warum Paulus hier im zweiten Teil von Vers 21 schreibt, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Meine hässliche Seite, meine menschliche Seite sagt mir, ich mache das, ich rette mich selber, ich kümmere mich um mich selber und Gott, ich vertraue dir nur so weit, wie ich dir mein Vertrauen gebe und im Zweifel am Schluss der Dinge habe ich es und ich behalte es auch selber in der Hand. Ich behalte die Kontrolle, Gott nur so weit und danach. Und Gott sagt, es gibt nur Rettung und die gibt es nur bei mir und die gibt es nicht durch dich selber, durch das, was du tust, sondern es gibt Rettung für dein Leben, es gibt Orientierung in deinem Leben, nur durch meinen Sohn Jesus Christus, dadurch, was er getan hat. Die Rettung bekommst du nicht durch deine Leistung, sondern bekommst du geschenkt. Aber Vertrauen zu mir ist dafür die Voraussetzung. Und Gott fragt dich, lässt du dich von mir leiten? Wie sehr vertraust du mir? Dritter Schritt. Es gibt auch die andere Liste, die gute Liste, die Frucht des Geistes, Galater 5, Abvers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Paulus schreibt hier etwas über eine Frucht und das meint er im pflanzlichen Sinn. Und ich glaube, dass er dieses Beispiel der Frucht, also das Ergebnis einer Pflanze, ein Apfel oder was es auch immer bei der Pflanze ist, dass diese Frucht das Ergebnis von Wachstum ist. Und ich glaube, dass er das sehr bewusst macht. Ich habe mit Pflanzen sehr wenig zu tun. Ich habe keinen grünen Daumen, noch interessieren mich Pflanzen und so. Aber was ich weiß ist, Pflanzen wachsen nicht von jetzt auf sofort in riesiger Höhe. Es gibt keine Pflanze, wo ich sagen kann, oh, die letzten 10 Minuten sind die aber 5 Zentimeter gewachsen und jetzt sind auf einmal 50 Früchte da dran gekommen. So funktioniert das mit den Pflanzen nicht. Sondern das braucht Zeit und das braucht Entwicklung. Verstehst du die Analogie zu dem, was hier geistliche Frucht bedeutet? Wenn du von diesen Dingen liest, die Gottes Geist in deinem Leben anstößt, was anfängt in dir größer zu werden, dann ist das etwas, was ein Prozess bedeutet. Und dass du dann irgendwann sehen kannst, hier, da ist wirklich was geworden. Diese Freude, das, was da geworden ist, das, oh ja, ich merke auf einmal, das überdauert meine schlechten Zeiten. Da ist eine Freude, die nicht nur abhängig ist davon, dass der Tag gut gelaufen ist, sondern diese Freude steckt tiefer. Ja, ich merke das auf einmal, dass Gott da in mir was verändert hat. Oder da, wo ich früher explodiert wäre, sauer, zornig, auf einmal bleibe ich geduldig und selbstbeherrscht. Ich möchte dich tatsächlich zu einem zugegebenermaßen einem sehr gefährlichen Experiment herausfordern. Wie wäre es, wenn du zu jemandem gehst, der dich richtig gut kennt und du fragst ihn, wo habe ich mich in den letzten Jahren am meisten verändert? Es wäre spannend, wenn jemand dich so über die letzten Jahre sieht und dann eine Rückmeldung gibt dafür, was passiert ist. Und ja, ich muss das kurz in die Standorte sagen, hier in der Moderation wurde meine Frage schon vorher verraten, nämlich die Frage, wenn du Gott wärst, wenn du zu jemand hingehst und ihm sagst, Wenn du Gott wärst und könntest eine Sache an mir verändern, was wäre das? Nicht, dass du mich falsch verstehst, du wirst nicht gerettet durch die Frucht. Also die Frucht repariert nicht deine Beziehung zu Gott, sondern das ist der Glaube, der das in Ordnung bringt. Aber du wirst auch nicht gerettet durch einen Glauben, der keine Frucht trägt. Mein letzter Gedanke. Das Ziel davon ist, dass wir ein anderes, neues Leben mit Jesus führen. Und das wird deutlich in den nächsten Versen, ab Vers 24 in Galater 5. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ich finde das sehr logisch, was Paulus hier sagt, denn wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, Jesus zu vertrauen, dann habe ich damit eine Entscheidung getroffen, dass meine Spielregeln, meine Natur, meine Leidenschaft nicht mehr gilt. Paulus schreibt hier, sie sind gekreuzigt. Wie Jesus gekreuzigt ist, ist mein altes Leben gekreuzigt. Und ich fange durch den Geist Gottes an mit einem neuen Leben. Das Fleischkreuzigen bedeutet, dass ich sage, Jesus, mein Herz denkt, dass ich das unbedingt haben sollte. Oder mein Herz denkt, jetzt mit diesem Misserfolg bin ich auf einmal wertlos. Oder Jesus, ich merke, wie die Eifersucht in mir hochkriecht. Und ich merke, dass ich versucht bin, mir meine eigene Sicherheit zu schaffen. Das neue Leben sagt dann, aber ich will, Jesus, dass du meine Sicherheit bist. Jesus, ich will mein Leben nicht festmachen an dem, was ich haben und kaufen und besitzen kann, sondern ich will den Wert, will mein Leben an dir festmachen. Jesus, diese Dinge flüstern mir ins Ohr, dass sie diese Dinge meine Sehnsucht stellen. Jesus, diese Dinge wollen sowas wie ein Ersatzretter sein. Aber Jesus, du bist mein Retter. Du kümmerst dich um mein Leben. Und ich will nicht vergessen, was ich dir bedeute und was du für mich getan hast. Darauf will ich mich konzentrieren. Daran will ich festhalten. Durch deinen Geist wird mir bewusst, wie sehr du mich liebst. Und ich merke, wie die hässlichen Dinge in meinem Alltag an Bedeutung verlieren und du, Jesus, an Bedeutung gewinnst. Das ist geistliches Leben. Das ist Entwicklung mit Jesus. Das ist das, was er mit dir vorhat. Nochmal zurück zu meinen Kindern. Das, was ich bei ihnen gesehen habe, ist, dass man Vertrauen lernen kann. Mehr und mehr. Und das ist der Kernpunkt dieses Textes. Vom Geist Gottes bestimmt zu werden, bedeutet, du lernst von Gott. Du lässt dich bestimmen von Gott. Du wächst in Gott. Mehr und mehr. Soweit.